Ich möchte noch beten. Herr Jesus Christus, wir danken dir von ganzem Herzen, dass du Großes getan hast. Du bist uns für unsere Sünde am Kreuz von Golgatha gestorben. Du bist auferstanden, dass wir durch dich das größte Geschenk haben dürfen, das es gibt. Gemeinschaft haben mit dem lebendigen Gott. Und unser Anliegen ist, dass noch viele andere Menschen dich kennenlernen dürfen, begreifen dürfen, wer du bist und was du ihnen geben möchtest. Gebrauch du uns als Einzelperson, aber auch uns als Gemeinde dazu. Und wir bitten dich gerade auch für den heutigen Abend, dass du ihn zu unserer Ermutigung und zum Aufbau deiner Gemeinde und zu deiner Verherrlichung dienen lässt. Amen. In unserer ersten Einheit zum Thema Evangelisation haben wir ja uns damit beschäftigt, worum geht es in der Evangelisation eigentlich ganz grundsätzlich. Wir haben auch die sogenannte Engelskala kennengelernt. Wir sehen sie gleich nochmals eingeblendet. Und da haben wir gesehen, dass es meistens bei einem Menschen, der zum Glauben kommt oder in der Regel, immer verschiedene Schritte braucht, bis er sich dann überhaupt bekehren kann und die Wiedergeburt erleben kann. Und wenn er dann zu diesem Punkt kommt, dann wechselt er ja vom Minus zum Plus, vom zum Glauben hingeführt werden, zum Glauben kommen und dann zum Glaubenswachstum. Und jetzt ist etwas ganz entscheidend, nämlich genau dieser Wechsel vom Minus zum Plus. Wir nennen diesen Wechsel auch die Bekehrung und Wiedergeburt. Und heute wollen wir uns damit beschäftigen, wie können wir einen Menschen genau bei diesem Wechsel gut begleiten, vom Minus zum Plus. Diese Bekehrung und Wiedergeburt können wir auch bezeichnen als geistliche Geburt. Es ist eigentlich was unglaublich Schönes, bei einer Geburt dabei zu sein. Also ich bin bei meinen 4 Kindern bei allen Geburten dabei gewesen. Und das ist was Wunderschönes, von jetzt auf nachher plötzlich das so ein Baby in der Hand zu haben. Klar, die Frau da leiden zu sehen, ist bei der Geburt ist nicht immer ganz so schön und erbauend, aber grundsätzlich ist es was Schönes, plötzlich einen neuen Erdenbürger begrüßen zu dürfen. Und genauso schön ist es, wenn wir einen Himmelsbürger bei so einer geistlichen Geburt begleiten können und so ganz frisch dabei sein können. Und wenn wir jemanden dabei begleiten, dann spielen wir sozusagen geistliche Hebamme oder bei den Männern Geburtshelfer oder wie man das da nennt. Und jetzt ist es manchmal so, bevor man Geburtshelfer bei einer geistlichen Geburt sein kann, manchmal ist es so, dass man eine Person schon eine längere Zeit begleitet hat. Vielleicht eine Arbeitskolleg oder eine Nachbarin oder so, mit der man schon längere Zeit im Gespräch ist. Die hat man begleitet, hat sie Schritt für Schritt weitergeführt und irgendwann ist es dann Zeit für die Geburt. So, man merkt, langsam setzen da die Geburtswehen ein und dann bekommt man ein bisschen Panik. Oh, wie soll ich jetzt weitergehen und so. Und da ist es gut, wenn man vorbereitet ist, wenn man ein paar Hinweise hat, wie kann ich eine Person gut begleiten. Bevor unsere Noemi, die älteste Tochter, zur Welt kam, da war es auch so, dass ich da einen Geburtsvorbereitungskurs mit besucht habe und ich habe da auch fleißig im Internet mich dann kundig gemacht, recherchiert, was passiert, wenn da so eine plötzliche Geburt passiert, was muss man dann tun mit Schnürsenkel und so, dann plötzlich die Nabelschnur abbinden und so. Also da habe ich mich auch ein bisschen kundig gemacht für den Fall der Fälle, dass man auf jeden Fall gerüstet ist. Und so ist es auch gut, wenn wir alle ein bisschen Rüstzeug haben. Oder manchmal ist es auch so, dass man bei einer evangelistischen Veranstaltung mit dabei ist und wird gefragt, ob man nicht auch helfen kann in der Seelsorge. Und dann ist auch gut, wenn man Bescheid weiß, wie genau muss ich da einen Menschen begleiten bei der geistlichen Geburt. dass das alles schön klinisch sauber abgeht oder theologisch sauber oder dass es auf jeden Fall eine gute Geburt gibt. Und wie geht man jetzt so vor, wenn man so geistlicher Geburtshelfer sein soll? Nun, je nachdem hat man eine unterschiedliche Situation. Bei einer evangelistischen Veranstaltung kann es sein, dass man dann mit einer Person konfrontiert ist, die man noch gar nicht kennt. Dann ist ganz klar, man stellt sich vor, ich heiße so und so, wie heißt du? Und dann stellt man die Frage, haben wir sie oder hast du das verstanden, worum es geht? Möchtest du eine Entscheidung für ein Leben mehr mit Jesus treffen? Und dann sagt die Person, ja, deshalb bin ich da. Oder vielleicht sagt die Person, nein, aber ich wollte einfach jemand haben, der mit mir betet. Und dann tut man mit der Person einfach beten. Oder man erklärt dann nochmal das Evangelium. Und dann kann man dann sagen, ich möchte Ihnen das gerade nochmal erklären, was wir da gehört haben. Einfach, dass man nochmal sicher gehen kann, jawohl, die Person, die hat das dann verstanden, worum es geht. Bei einer Person, die man persönlich schon zum Glauben Schritt für Schritt hingeführt hat, da kann man das anders machen. Da kann man dann die Person vielleicht mal beim Kaffee trinken oder wo auch immer man mit der Person im Kontakt ist, sagen, du, wir haben jetzt so lange so viel schon über den Glauben geredet und so, darf ich dir mal das Zentrum vom Glauben erklären? Das, was der Kern von der biblischen Botschaft ist. Und wenn man mit der Person schon lange geredet hat, dann wird die Person wahrscheinlich interessiert sein und sagt, ja, warum nicht? Und dann kann man der Person mal das Evangelium erklären. Und in dem Prozess kann man dann, wo man das Evangelium erklärt, kann man dann die Person auch dann herausfordern. Wäre das was für dich? Möchtest du das gerne annehmen, diesen Schritt wagen? Und dann kann die Person immer noch sagen, ja oder nein oder noch nicht oder ich bin noch nicht so weit oder wie auch immer. Aber wir müssen uns dafür nicht genieren, sondern wir können das ganz natürlich in einem Gespräch thematisieren und so dann die Person mit dem Evangelium konfrontieren oder auch mit einer Entscheidung für Jesus Christus. Und jetzt kommen wir in medias res zur Sache, wie genau erklärt man dann das Evangelium? Ich persönlich, ich benutze dazu immer gerne zwei Skizzen. Die erste Skizze ist folgende, die kennt ihr wahrscheinlich, die von dem Graben. Auf der einen Seite ist der Mensch, auf der anderen Seite ist Gott. Gott habe ich hier als Dreieck dargestellt. Wir haben einen dreieinigen Gott, Gott Vater, Gott Sohn, Gott Heiliger Geist. Und jetzt gibt es einen Graben zwischen Mensch und Gott. Das ist die Sünde. Der Mensch ist durch die Sünde von Gott getrennt. Und dann kann man sagen, das ist seit Adam und Eva so. Weil Adam und Eva gesündigt haben, lebt der Mensch in der Trennung von Gott. Aber zugleich ist es auch so, dass jeder einzelne Mensch, jeder von uns gesündigt hat. Du und ich, keiner kann sagen, ich habe noch nie gesündigt, ich habe immer alles getan, was Gott gewollt hat. Jeder Mensch ist Sünder. Und da wird einem jeder beipflichten. Kein Mensch ist perfekt. Dann kann man vielleicht ein paar Beispiele aufzählen und sagt, können wir Menschen keine Gemeinschaft mit Gott haben. Der Mensch ist durch die Sünde getrennt, aber Jesus ist gekommen, um für unsere Sünden am Kreuz zu sterben, damit wir durch den Glauben an ihn Gemeinschaft mit Gott haben. Wir Menschen können nicht durch unsere Werke, durch unsere Anstrengungen zu Gott kommen, weil wir die Sünde nicht rückgängig machen können und Gott heilig ist. und Gott ist gerecht. Aber weil Gott gerecht ist und die Sünde bestrafen muss, aber weil Gott auch Liebe ist und Gemeinschaft mit uns Menschen möchte, hat er Jesus gesandt. Jesus ist der Weg zu Gott. Jesus ist für unsere Sünden gestorben. Er hat die Strafe getragen, die wir verdient haben, den Tod. Aber Jesus ist wieder von den Toten auferlebt. Und weil Jesus die Strafe für unsere Sünden getragen hat, weil der Sohn Gottes, der auferstanden hat, lebt, kann er uns heute die Sünden vergeben und uns Gemeinschaft mit Gott ermöglichen. Und jetzt gilt es an uns, dieses Geschenk, was Gott uns geben möchte, die Vergebung der Sünden und ewiges Leben, ewige Gemeinschaft mit Gott, dieses Geschenk gilt es nun anzunehmen. Und dies passiert, indem wir an Jesus Christus glauben. So können wir zu Gott kommen und Gemeinschaft haben mit Gott. Das ist die erste Skizze, die ich sehr gern verwende. Diese Skizze hat eine ganz wunderbare Sache an sich. Die zeigt nämlich auf der einen Seite die Trennung von Mensch und Gott ganz bildlich auf, und sie zeigt auf, dass wir eine neue Stellung bekommen, wenn wir an Jesus Christus glauben, nämlich die Stellung als Kinder Gottes. Also für diese Sache, dass wir eine neue Stellung bekommen bei Gott, dafür ist diese Skizze wunderbar geeignet. Und noch für was anderes ist sie wunderbar geeignet, nämlich für einen Aspekt der Sünde, dass Sünde nicht einfach nur die Tat Sünden sind, sondern dass Sünde auch ein Zustand ist, in dem wir leben, nämlich der Zustand der Trennung von Gott. Also das sind theologische Dinge, die hier durch diese Skizze ganz wunderbar zum Ausdruck kommen. Wir bekommen durch den Glauben an Jesus eine neue Stellung, und Sünde ist ein Zustand. Jetzt kommen wir zur nächsten Skizze, die ich sehr gerne gebrauche, nämlich bei der nächsten Skizze geht es um die Frage, wie genau machen wir das, dass wir die Brücke übers Kreuz nehmen und in Gemeinschaft mit Gott kommen. Und dazu verwende ich gerne drei Kreise. Ich male die hier übereinander. Die drei Kreise symbolisieren unser Leben. Der erste Kreis, dort mache ich einige Punkte rein. Diese Punkte, die symbolisieren Sünde. Sünde in unserem Leben. Und dann zählt man auf, was ist denn Sünde alles? Sünde, das ist Übertretung der 10 Gebote. Ihr kennt die 10 Gebote sicher alle auswendig, oder? Einige lachen. Ja. Sünde ist zum Beispiel, du sollst nicht Ehebrechen ist Sünde, oder stehlen ist Sünde, neidisch sein ist Sünde, nicht die Wahrheit sagen ist Sünde, all das ist Sünde. Und jetzt bekommen wir die Vergebung der Sünden, wenn wir unsere Sünde Jesus Christus bekennen. Das steht nämlich so in der Bibel. Und es ist immer gut, wenn man jemanden zu Jesus führt, dass man auch seine Bibel dabei hat. Das steht nämlich in 1. Johannes 1, Vers 9. Also die Bibelstelle sollte man eigentlich auswendig kennen. Und wer zu faul ist zum Auswendiglernen, der kann es in seine Bibel vorne reinmalen. Vielleicht gerade die Skizze mit der Bibelstelle, 1. Johannes 1, Vers 9. Da steht, wenn wir aber unsere Sünden bekennen, so ist er treu und gerecht, dass er uns die Sünden vergibt und uns reinigt von aller Ungerechtigkeit. Und dann sagt man der Person, mit der man zu tun hat, genau darum geht es, dass wir unsere Sünden Jesus Christus bekennen. Und jetzt sieht man hier geht es jetzt um die Tatsünde, nicht um den Zustand der Sünde, des Getrenntseins von Gott, sondern hier geht es jetzt um die Tatsünden, dass man den Willen Gottes nicht getan hat oder dass man Gott ungehorsam war. Und diese konkreten Tatsünden tut man jetzt Gott bekennen. Also vergib du mir, dass ich gestohlen habe, vergib du mir, dass ich Ehe gebrochen habe, vergib du mir, dass ich neidisch gewesen bin, dass ich gelogen habe und so weiter. Da tut man dann am besten alle Sünden auflisten und dann systematisch die bekennen. Und wir leben in einer Zeit, wo nicht mehr alle die 10 Gebote kennen. Jetzt möchte ich es doch noch mal fragen, wer könnte die 10 Gebote der Reihe nach aufsagen? Hand hoch. Der Reihe nach. Und wir sind die Axiom Biblik. Früher hat man das im Religionsunterricht auswendig gelernt. Vielleicht habt ihr es auch auswendig gelernt im Religionsunterricht, aber schon lang wieder vergessen. Aber wir wollen ja nicht gesetzlich sein, sondern Bibel. Ja, ist trotzdem gut, wenn man die Gesetze auswendig kennt. Und deshalb ist es gut, die Bibel dabei zu haben. Wer weiß, wo die 10 Gebote stehen in der Bibel? 2. Mose 20, genau. Das ist schon mal gut, wenn man weiß, wo die stehen. Da kann man nämlich die Bibel aufschlagen und dann mit der Person zusammen die 10 Gebote mal in der Bibel lesen und dann der Reihe nach durchgehen und sagen, und die Übertretung von den 10 Geboten, das ist Sünde. Das, wo ich das erste Mal gehört habe, dass man das so machen sollte, da habe ich gedacht, Mann, ist das gesetzlich, wenn man die 10 Gebote durchgeht. Aber dann habe ich ein Argument gehört, das leuchtet mir absolut ein. Wir leben in einer Gesellschaft, wo man nicht mehr weiß, was gut und böse ist. Und die 10 Gebote, die malen uns sehr klar vor Augen, was richtig und was falsch ist. Und jetzt kann man anhand von den 10 Geboten sehr sauber und umfassend auch seine Sünden Gott bekennen. Also durch ganz Systematik, durch ein ganz wunderbares Gefäß von der Beichte. Beichte tönt immer sehr katholisch, aber es ist auch was Gutes. Reinwerden vor Gott, das tut uns übrigens auch ab und zu gut, rein zu werden von Gott, wo wir gesündigt haben. Und ich habe hier einen Zettel vorbereitet. Auf der einen Seite ist genau diese Skizze, die ich hier am entwickeln bin. Auf der anderen Seite sind die 10 Gebote. Kann man das mal durchgehen lassen, durch die Reihen. Gerade die Seite mit den 10 Geboten können wir jetzt gebrauchen. Das erste Gebot: Ich bin der Herr, dein Gott, der dich aus Ägyptenland, aus der Knechtschaft geführt hat. Du sollst keine anderen Götter haben neben mir. Du sollst keine anderen Götter haben. Und das zweite Gebot: Du sollst dir kein Bildnis machen und es auch nicht anbeten. Und dann geht man anhand von diesem ersten Gebot zu der Person und fragt, wie sieht das bei dir aus? Und dann fragt man ab, zum Beispiel okkulte Sünden, ob man gependelt hat, Horoskope, Astrologie, die tragen von Sternzeichen zum Beispiel, Besuch von Geistheilern, Wahrsagerei, Yoga, das hat ja einen buddhistischen Hintergrund. Vielfach wird Yoga auch einfach so als Gesundheitsyoga oder so verwendet, aber manchmal ist es auch gerade ein Einstieg in eine andere Gedankenphilosophie, in die Gedankenphilosophie der Selbsterlösung. Das sind Dinge, wo man wo man an Gott schuldig wird. Da geht es auch dann darum, dass man bisher Jesus nicht als Herr anerkannt hat, dass man bisher sich selbst als Gott hingestellt hat, dass man eigene Wege gegangen ist. Das tut man unter dem ersten und zweiten Gebot bekennen. Auch bei Leuten, die ja anderen Religionen angehangen haben oder auch bei im Katholizismus, wenn man Heilige angebetet hat oder verehrt hat, das geht auch unter die Kategorie, dass man andere verehrt hat, die noch nicht Gott sind. Und jetzt ist etwas ganz wichtig, wenn man okkulte Praktiken gemacht hat, dann ist es wichtig, dass man sich auch von denen lossagt. Und als Seelsorger kann man dann auch mit der Person beten und dann im Namen Jesu unter Anrufung des Blutes Jesu auch die Losbindung der Person zusprechen, dass der Teufel keine Macht mehr über die Person haben darf. Das muss nicht absolut spektakulär sein, aber das ist etwas Wichtiges, weil da doch eine Bindung eingegangen worden ist, die gelöst werden muss. Und wenn man sich unsicher ist, wenn so irgendwas Gröberes ist, dann kann man auch einen erfahrenen Seelsorger zur Hilfe nehmen. Gut, erstes Gebot. Du sollst keine anderen Götter neben mir haben. Dann geht mal über zum dritten Gebot. Du sollst den Namen deines Gottes nicht missbrauchen. Frag mal, hast du geflucht? Die meisten Leute werden sagen, ja klar, ich habe ab und zu mal geflucht. Das tut man dem Herrn bekennen. Wie sieht es aus mit der Wahrheit? Hast du dich zur Wahrheit gehalten? Wie sieht es aus vor Gericht? Hast du da mal einen falschen Eid geleistet oder so? Da geht es um, dass man wahrhaftigen Lebens... dass man den Namen Gottes nicht missbraucht. Dann geht man zum vierten Gebot über, Gedenke des Sabbattags. Da thematisiert man, wie wichtig das ist, dass man auch regelmäßig unter das Wort Gottes geht. Dass man den siebten Tag auch heiligt, den besonders nimmt, weil Gott das so verordnet hat. Und wo uns auch eine Hilfe ist, uns von Gott prägen zu lassen. Das fünfte Gebot, du sollst deinen Vater und deine Mutter ehren. Kann man die Person fragen, bist du deinen Eltern früher immer gehorsam gewesen? Normalerweise wird man sagen, nein. Und wenn man ja sagt, dann hat man wahrscheinlich gelogen. Dann kann man sagen, kann glatt Lügen auch noch bekennen. Aber dann tut man auch fragen, und wie ist dein Verhältnis jetzt zu deinen Eltern? Vater und Mutter ehren, das geht ja nicht nur um Gehorsam, sondern gerade wenn man älter wird, geht es auch um Respekt, um die Ehre und dass man einfach im Reinen, im Guten mit den Eltern ist. Und wenn das nicht in Ordnung ist, dann tut man das bekennen. Und das ist ein Hinweis gerade für das neue Leben mit Gott. Und das neue Leben zeigt sich auch darin, dass man mit den Eltern in rechter Weise umgeht, dass man sie ehrt, dass man respektvoll mit ihnen umgeht, dass man versucht, in einem guten Verhältnis zu ihnen zu leben. Sechste Gebot, du sollst nicht töten. Da geht es um die Zerstörung des Lebens. Jesus hat gesagt, wenn jemand einen anderen hasst und so, auch das ist Töten. In der Bergpredigt hat Jesus das uns verdeutlicht. Selbstmordversuche kann man auch als sich selber töten eigentlich thematisieren. Gott will unser Leben, er will nicht unseren Tod. Und wenn man sich selber tötet, oder versucht zu töten, das kann man gerade hier sehr gut thematisieren. Drogenmissbrauch, zu viel Alkohol, zu viel Tabak, zu viele Tabletten, alles, was einen töten kann, Das kann man hier thematisieren, weil das ist auch unter dem Aspekt der Selbstzerstörung. Und dann geht es nicht da um den maßvollen Genuss von Genussmitteln, sondern um den selbstzerstörerischen Genuss, wo Abhängigkeiten entstehen. Und ganz wichtig auch Abtreibung von einem Kind. Wir wissen, dass Frauen, die ein Kind abgetrieben haben, bei vielen, dass sie jahrelang plagt, dass ihnen nachgeht. Und wenn man das als Sünde bekennen kann, wenn man Vergebung da bekommen kann, dann ist es etwas Befreiendes. Und deshalb sollte man das da auch unbedingt dann nachfragen. Oder bei Männern ist es manchmal auch so, dass Männer dann jemand geschwängert haben und dann die Frau ermutigt hat, das Kind abzutreiben. Auch da kann man dann entsprechend das thematisieren. Siebtes Gebot: Du sollst nicht Ehe brechen. Da geht es um jegliche Sexualität, die von der Bibel verboten ist. Das ist einmal Geschlechtsverkehr vor der Ehe. Das ist heute eigentlich gang und gäbe. Auch in christlichen Bereichen ist es nicht mehr selbstverständlich, dass man bis zur Ehe wartet. Dann außerehelicher Geschlechtsverkehr. Man ist verheiratet und dann geht man fremd. Dann auch, dass man sich verunreinigt in der Gedankenwelt mit pornografischen Inhalten. Das Internet, das macht es einem so leicht. Und dann auch ganz wichtig, dass man Homosexualität, die Bibel bezeichnet das auch als Sünde. Und das ist gut, wenn man hier das auch sagt. Und heutzutage hat man an diesen Punkten wird einem ganz häufig auch widersprochen. Aber das ist doch normal und die ticken einfach anders und so. Und dann muss man sagen, und die Bibel, die sagt, das ist Sünde. Und deshalb akzeptieren wir das auch, dass es Sünde ist. Und das wollen wir einfach thematisieren. Manchmal hat man Kämpfe. Und wenn die Person sich nicht unbedingt einsichtig zeigt, dann kann man in Hinblick auf andere, dann muss man sagen, dann lassen wir das mal stehen. Aber wenn die Person selbst davon betroffen ist, dann muss man vielleicht so vorgehen, dass man sagt, die homosexuellen Handlungen, wenn man zur Tat schreitet, das ist Sünde. Die Veranlagung dazu, das ist eine sündige Veranlagung. Und da kann man sich verhalten und da gilt es einfach, ein Nein zu haben, weil die Bibel das als Sünde bezeichnet, wie auch vorehelicher Geschlechtsverkehr und andere Dinge. Und genau, es ist einfach ganz wichtig, dass wir hier auch das thematisieren, weil das heute nicht mehr selbstverständlich ist, dass das Sünde ist. Du sollst nicht stehlen. Das ist eigentlich was relativ Klares. Du sollst kein falsches Zeugnis reden wider deinen Nächsten. Da geht es um die Wahrheit. Wahr zu sein, hast du gelogen, auch Notlügen oder auch hast du negative, schlechte, falsche Dinge über andere Leute verbreitet, Gerüchte in die Welt gesetzt. Auch das ist Sünde. Gerüchte in die Welt setzen, die nicht stimmen. Und dann das letzte Gebot, du sollst nicht begehren deines nächsten Haus und so weiter, nicht neidisch sein. Wie sieht's aus bei dir? Bist du schon mal neidisch gewesen? Oder hast du irgendwelche Eifersuchtsgefühle, Nachbarn gegenüber, Kollegen gegenüber und so weiter? Und dann tut man das, alle Sünden, nach jedem Gebot geht man das eigentlich durch und dann tut man das direkt nach jedem Gebot bekennen. Und dann, wenn man Jesus seine Sünden bekannt hat, dann schaut man nochmal den Vers 1. Johannes 1, Vers 9 an. Und was steht da? Wenn wir aber unsere Sünden bekennen, ist er treu und gerecht, dass er uns die Sünden vergibt und uns reinigt von aller Ungerechtigkeit. Das heißt, das hat man jetzt gemacht. die Sünden Jesus bekannt und jetzt ist man rein vor Gott. Und zwar von aller Ungerechtigkeit. Man ist vor Gott so, als ob man nie gesündigt hätte, weil Gott uns gereinigt hat von aller Sünde. Alle Sünden sind einem vergeben. Übrigens, am Schluss vom Sündenbekenntnis kann man auch noch auf die Zusammenfassung zu sprechen kommen. Jesus hat ja die Gebote zusammengefasst. Du sollst Gott lieben von ganzem Herzen, ganzer Seele, ganzem Verstand und mit all deiner Kraft und deinen Nächsten wie dich selbst. Und dann kann man fragen, bist du im Hinblick auf die Liebe auf Gott, im Hinblick auf die Liebe zu deinen Mitmenschen irgendwo noch schuldig gewesen? Hast du noch was auf dem Herzen, was du gerne bekennen möchtest? Das könnte man dann zusammenfassend auch noch fragen. Und genau, und dann kann man das bekennen und dann ist man total rein. Und jetzt gilt es noch einen zweiten Schritt zu machen, nämlich den Schritt, Jesus in sein Leben aufzunehmen. Dieser Schritt, der ist uns ja in der Bibel beschrieben in Johannes 1, Vers 12. Schlägt mal auch wieder seine Bibel auf. Johannes 1, Vers 12. Und da steht: Allen aber, die ihn aufnahmen, denen gab er das Anrecht, Kinder Gottes zu werden, denen, die an seinen Namen glauben. Dabei geht es jetzt darum, dass man Jesus in sein Leben aufnimmt und sagt: Herr Jesus, du sollst die Herrschaft über mein Leben übernehmen. Ich möchte dich als meinen Herrn und deinen Erlöser annehmen. Du sollst über mein Leben regieren. Und dann sagt man das der Person und sie soll das einfach in einem Gebet formulieren. Herr Jesus, komm du in mein Leben. Du sollst als König über mein Leben regieren. Und dann, wenn die Person das gemacht hat, dann schaut man sich nochmal den Vers an und sagt: Und was bist du jetzt? Dann liest man nochmal. Allen aber, die ihn aufnahmen, denen gab er das Anrecht, Kinder Gottes zu werden. Anrecht, das ist ein juristischer Ausdruck. Das ist ein Recht, was man hat. Man hat eine neue Stellung vor Gott. Das ist wunderbar. Wir haben eine wunderbare neue Stellung in Gott. Also, hier, das hat man ja hier in der ersten Skizze schön gesehen. Wir haben eine neue Stellung bei Gott. Hier, bei dieser Skizze kommt theologisch einmal zum Ausdruck die Tatsünde. Aber auf der anderen Seite, wenn man Jesus in sein Leben aufnimmt, da hat man jemanden in seinem Leben drin. Nämlich Jesus wohnt durch den Heiligen Geist in uns. Und das ist etwas ganz Wichtiges. Jesus wohnt durch den Heiligen Geist in uns. Denn Jesus, er befähigt uns jetzt zu einem neuen Leben. Wir müssen nicht mehr aus eigener Kraft unser Leben gestalten und versuchen, so zu leben, wie es Gott gefällt, aus eigener Kraft, sondern Jesus, Christus, lebt in uns durch den Heiligen Geist. In Epheser 1, Vers 13, das ist für euch ganz wichtig zu wissen, da steht es ja, dass zu dem Zeitpunkt, wo man zum Glauben an Jesus Christus kommt, den Heiligen Geist empfängt. Epheser 1, Vers 13. Ich lese es gerade vor. Da steht: In ihm, in Christus, seid auch ihr, nachdem ihr das Wort der Wahrheit, das Evangelium eurer Rettung gehört habt, in ihm seid auch ihr, als ihr gläubig wurdet, versiegelt worden mit dem Heiligen Geist der Verheißung. Zu dem Zeitpunkt, wo man Jesus Christus in sein Leben aufnimmt, das Evangelium hört und annimmt, zum Glauben kommt, bekommt man den Heiligen Geist. Man wird mit dem Heiligen Geist versiegelt. Und jetzt noch eine andere Stelle zum Heiligen Geist. Römer 5, Vers 5. Das ist auch eine ganz entscheidende Stelle. Römer 5, Vers 5, da steht, die Hoffnung aber lässt nicht zuschanden werden. Und jetzt kommt's. Denn die Liebe Gottes ist ausgegossen in unsere Herzen durch den Heiligen Geist, der uns gegeben worden ist. Die Zusammenfassung der 10 Gebote ist, liebe Gott von ganzem Herzen und liebe deine Mitmensch wie dich selbst. Und jetzt ist durch den Heiligen Geist, durch Jesus Christus, die Liebe Gottes in unsere Herzen ausgegossen. Das heißt, wir sind befähigt, durch Jesus Christus so zu leben, wie es Gott gefällt. Wir sind zu einem neuen Leben befähigt. Man muss nicht alle Bibelstellen mit den Leuten durchgehen, aber das kann man thematisieren. Und jetzt wohnt Jesus in dir und er hilft dir, ein Leben so zu leben, wie es Gott gefällt, ein neues Leben zu leben. Das muss man nicht aus eigener Kraft machen, sondern man hat Jesus in sich. Und jetzt, wenn man eine Person begleitet hat durch diesen Prozess, Jesus in sein Leben aufgenommen hat, dann ist es meistens noch schön, wenn man für die Person betet, vielleicht noch fragt, hast du besondere Gebetsanliegen, Umstände, die schwierig sind, oder und dann kann man für die Person noch beten. Und ich finde es auch sehr schön, wenn man der Person einen ermutigenden Zuspruch gibt. Die Bibel hat ja wunderbare Verheißungen. Und zum Beispiel 2. Korinther 5, Vers 17 kann man da erwähnen. Ist jemand in Christus, so ist er eine neue Kreatur. Siehe, das Alte ist vergangen, Neues ist geworden. Ist wunderbar, wenn man der Person sagen kann, dein altes Leben, das ist alt, du bist jetzt etwas Neues. Gerade Leute mit einer vielleicht struben Vergangenheit, kann man, das ist ein wunderbarer Zuspruch. Für Personen, die vielleicht ein bisschen ängstlich sind, kann man dann Johannes 10, 27 und 28 zusprechen, wo es von den Schafen und dem guten Hirte die Rede ist, dass niemand einen aus der Hand Gottes reißen kann. Wunderbar, wenn man nur wissen darf, und ich bin bei Gott geborgen. Oder Leute, die in ganz schwierigen Umständen drin sind, Römer 8, 38 und 39, denn ich bin gewiss, dass weder Tod noch Leben und so weiter mich trennen kann von der Liebe Gottes, die in Christus Jesus ist, unserem Herrn. Zu wissen, und mir gilt die Liebe Gottes und niemand kann mich von dieser Liebe Gottes trennen. Und dann kann man der Person sagen, und das gilt für dich. Man muss sich einfach sollte sich auf einen Bibelvers beschränken, damit man die beim Zuspruch, dass man die Person nicht überfrachtet. Wenn man einer Person gerade diese Skizzen zeigt, kann man auch dann einen Zettel haben, wo man dann auch das Datum fixiert, dass man weiß, wann ist mein geistliches Kind Gottes geworden. Ich weiß nicht um mein Datum, wann ich ein Kind Gottes geworden bin. Das ist auch nicht ganz so wichtig. Wichtig ist, dass man ein Kind Gottes wird. Und das ist mir etwas Wichtiges, auch für uns. Das ist jetzt ein Schema, was ich da gezeigt habe, mit den zwei Skizzen. Wenn man schaut, wie kommen Kinder denn zur Welt? Immer mal wieder liest man in der Zeitung, dass Kinder auf dem Weg zum Spital oder im Auto oder sogar im Flugzeug zur Welt kommen, unter interessanten Bedingungen. Die einen kommen per Kaiserschnitt zur Welt, andere kommen durch eine natürliche Geburt zur Welt. Bei den einen ist es so, dass die Kinder es kaum erwarten können, auf die Welt zu kommen. Die kommen ein paar Wochen zu früh. Und andere Kinder, die lassen sich Zeit und man denkt, es ist schon überreif und da muss man dann die Geburt fast einleiten. Und so ist es manchmal auch in der geistlichen Geburt oder in der Regel ist es so, dass Menschen immer ganz unterschiedlich Kinder Gottes werden. Also immer durch den Glauben an Jesus Christus, das ist ganz klar. Diese Elemente sind ganz wichtig. Aber wie genau, das ist unterschiedlich. Aber diese zwei Skizzen, die sollen einfach für uns eine Hilfe sein, wenn wir in der Situation drin sind, jemanden zu Christus zu führen, dass wir ein bisschen wissen, wie wir uns anstellen sollen, dass wir da nicht völlig überrumpelt sind und dann auch Hilfestellungen geben können. Und jetzt ist es manchmal auch so, gerade bei Evangelisationen, dass man es mit Leuten zu tun hat, die haben sich schon mal bekehrt, sind auch eine Zeit lang mit Gott unterwegs gewesen, aber sind dann abgekommen vom Weg. Und da ist die Frage, wie geht man mit solchen Leuten um? Ich verwende da auch gern drei Kreise, aber jetzt nicht drei Kreise übereinander, sondern eine Skizze, wo drei Kreise nebeneinander sind. Man könnte es eigentlich auch übereinander, spielt eigentlich nicht so eine Rolle. Die Kreise symbolisieren wieder unser Leben und dieser Kreis, der erste Kreis symbolisiert unser Leben, bevor wir uns bekehrt haben. Da in der Mitte habe ich einen Stuhl aufgezeichnet und da steht Ego drauf, Latein für ich. Diejenigen, die nicht Latein können, können auch ich hinschreiben. Also da sitzt das Ich auf dem Lebensthron und bestimmt, wie unser Leben funktioniert. Ich bestimme, wie ich mit meinen Finanzen umgehe. Ich bestimme, wie ich mich an meinem Arbeitsplatz verhalte. Ich bestimme, wie ich mich mit meinen Nachbarn aufführe. Ich bestimme, wie ich meine Freizeit gestalte. Ich mache meine eigenen Berufspläne. Ich und so weiter. Und Jesus? Jesus steht irgendwo außerhalb vom Leben. Er hat in meinem Leben nichts zu sagen. Das ist die Situation vor der Bekehrung. Und dann tut man sich irgendwann eines Tages bekehren, erlebt eine Wiedergeburt, bekommt eine neue Stellung, die Stellung als Kind Gottes. Was ändert sich da? Dann lädt Jesus ja ein, in sein Leben zu kommen, die Herrschaft über sein Leben zu übernehmen. Und dann kommt Jesus tatsächlich auch als Herr in unser Leben. Er sitzt auf unserem Lebensthron. Uns ist es dann Anliegen zu hören, was sagt Jesus im Hinblick auf unsere Familie, im Hinblick auf unseren Umgang mit Geld, im Hinblick auf unsere Gestaltung in der Freizeit und so weiter. Jesus ist der Herr über unser Leben, auch wie wir reden, unsere Wortwahl und so weiter. Aber jetzt kann es sein, dass Jesus eben zu einer Nebensache wird in unserem Leben. Und dann sieht die Skizze so aus. Hier sitzt plötzlich wieder das Ego auf dem Thron. Wir sind zwar immer noch gläubig, wir haben immer noch die Stellung als Kind Gottes, aber wir haben plötzlich aufgehört, so voll und ganz auf Jesus zu hören. Jesus ist irgendwo an den Rand von unserem Leben gekommen und wir bestimmen selber, wie wir unser Leben gestalten. So von der Lebensgestaltung her sieht das Leben ganz ähnlich aus oder ganz gleich aus wie vor unserer Bekehrung. Aber Jesus ist im Grunde genommen noch in unserem Leben. Wir haben ihn noch nicht ausgeladen. Und der Heilige Geist in uns wirkt ja dann immer noch. Und wenn wir ein schlechtes Gewissen haben und denken, es ist eigentlich nicht in Ordnung, wie ich lebe, dann ist das immer ein ganz gutes Zeichen. Nämlich, dass sich der Herr Jesus bei uns meldet und sagt, du solltest umkehren. Und wenn das der Fall ist, dann braucht es quasi wie nochmal eine Bekehrung. Nochmal eine Bekehrung, aber nicht nochmal eine Wiedergeburt. Das ist ein feiner Unterschied. Ich zeige nochmal das Bild mit den ersten drei Kreisen. Hier, das ist unsere Bekehrung. Wir bekennen Gott unsere Sünden und wenden uns Gott zu. Und das ist die Wiedergeburt, dass Jesus in unser Leben hineinkommt. Das können wir ja nicht machen, dass Jesus durch den Heiligen Geist in uns kommt, sondern das macht Gott. Jesus kommt zu uns. Das ist die Wiedergeburt. Was wir machen können, ist unsere Sünden bekennen. Das ist unser Part. Und das da ist der Part von Jesus, Bekehrung und Wiedergeburt. Und hier, wenn jemand, der schon mal eine Wiedergeburt erlebt hat, total auf den falschen Weg gekommen ist, dann gilt es, dass er sich quasi wie nochmal neu bekehrt. Seine Sünden Jesus bekennt und nochmal deine, nicht im Gebet sagt, Jesus, komm du in mein Leben, sondern Jesus, ich bitte dich, dass du wieder das Zentrum meines Lebens wirst, wieder auf den Herrschaftsthron meines Lebens Platz nimmst. So tut man dann jemanden begleiten, der gläubig ist, aber dann auf totale falsche Wege gekommen ist. Da tut man ihm dann aufzeigen, dass es darum geht, Jesus wieder ganz ins Zentrum seines Lebens zu kommen. Genau. Das war es eigentlich schon, was ich euch heute Abend weitergeben wollte, das Zentrum von der Evangelisation, einen Menschen zu Jesus Christus zu führen. Gibt es noch Fragen dazu? Ja? Also es ist so, dass wenn wir Jesus bitten, in unser Leben zu kommen, wenn das von Herzen geschehen ist, wie viele ihn aufnahmen, denen gab er das Recht, Gottes Kinder zu werden. Also dann hat die Wiedergeburt stattgefunden. Das können wir zusprechen. Und da ist es einfach wichtig, dann zu fragen, wie sieht es aus? Hast du Jesus in dein Leben aufgenommen? Und wer Jesus in sein Leben aufgenommen hat, der ist wiedergeboren. Also da, und dann zeigt es sich, wenn man wiedergeboren ist, dann ist es ja so, dass man dass das Auswirkungen hat auf unser Leben. An den Früchten sollt ihr sie erkennen. Also es hat Auswirkungen auf das Leben. Aber jetzt kann es natürlich sein, dass man plötzlich wieder selber Herr wird über sein Leben. Das Leben wieder selber in die Hand nimmt. Und dann sieht man eben nichts mehr von den Früchten. Also es gibt da nicht unbedingt Dinge, die man, eine Wiedergeborene, der in der Nachfolge von Jesus lebt, den erkennt man an seinen Früchten. Und die Frucht ist auch etwas Wachstümliches. Ist wie ein Same, der wachsen muss. Aber die Kraft ist in unserem Leben. Weiß nicht, habe ich deine Frage ungefähr beantwortet oder? Vielleicht musst du es ja noch mal präzisieren. Ja, genau. Genau. Genau, das sieht man einer Person von außen nicht unbedingt an. Wenn man durch die Straßen geht und denkt, oh, die Person, die hat eine fröhliche Ausstrahlung, die könnte wiedergeboren sein, aber es kann auch sein, dass die Person gerade im Lotto gewonnen hat oder so. Von außen kann man das nicht unbedingt beurteilen. Ja, man ist auf die Aussage von den anderen Leuten angewiesen. Und dann ist es so, ob das Ego auf dem Thron sitzt oder ob Jesus auf dem Thron sitzt. Das erkennt man ja da kann man ja die Früchte anschauen. Wie verhält sich eine Person oder wie verhält sich eine Person nicht? Übrigens, bei uns allen ist es wahrscheinlich nicht immer so, dass Jesus zu 100% auf dem Thron steht, sondern da ist es meistens irgend so eine Mischung. Wir wachsen ja, wir müssen alle in der Heiligung wachsen. Und da können wir uns, und das ist auch eine Aufgabe von uns als Gemeinde, dass wir uns gegenseitig anspornen, in der Heiligung zu wachsen. Aber entscheidend ist nicht, was kann ich alles leisten, sondern ist Jesus in meinem Leben. Und wir unterstützen uns gegenseitig, dass Jesus immer mehr Raum einnimmt in allen Bereichen unseres Lebens. Ja? Genau. Das ist einmal vor der Bekehrung und dann gibt's, da fehlt uns natürlich die Kraft, so zu leben, wie es Gott gefällt. Weil Leben nach der Bekehrung, genau, das ist was ganz Ernsthaftes. Die Bibel, die kennt einige Stellen, Hebräer 6, Vers 6 zum Beispiel, oder auch in Johannes 15 vom Weingärtner, der Reben dann abschneidet. Oder auch die Stelle, wo es heißt, den Geist Gottes löscht nicht aus. Da kennt die Bibel einige Bibelstellen, die davon reden, dass ein Gläubiger, der wirklich die Gabe Gottes geschmeckt hat, den Heiligen Geist hatte, dann auch vom Glauben abfallen kann. Dass er quasi wie Jesus dann hier ausbotet aus seinem Leben. Und jetzt ist es natürlich sehr schwierig für uns, über andere zu urteilen, wie genau steht die Person. Hat die Person wirklich Jesus total den Rücken zugekehrt und will gar nichts mehr wissen? Oder ist Jesus einfach bei der Person ganz am Rande vom Leben? Und die Gefahr natürlich ist, wenn Jesus immer weniger Bedeutung in unserem Leben einnimmt, dann tun wir den Heiligen Geist betrüben. Und wenn wir in der ständigen Betrübnis vom Heiligen Geist leben, kann es sein, dass wir irgendwann mal den Heiligen Geist wie auslöschen und dass Jesus dann nicht mehr in unserem Leben ist. Aber wann das genau der Fall ist, da möchte ich nicht drüber urteilen. Aber die Bibel, die kennt das ja. Ja, das ist sehr wichtig. Das ist sehr wichtig, weil ich kann nicht für jemand anders stellvertretend glauben. Ja, also vorbeten, das kann man sehr gut. Und dann kann die Person das nachbeten. Weil manchmal, das habe ich auch schon ab und zu gemacht, weil manchmal haben die Leute keine Ahnung, wie tut man beten. Man kann vielleicht das Vaterunser beten, weil man das mal früher gelernt hat. Aber viele können das auch nicht. Nicht mal das. Und da ist es dann eine Hilfe, wenn man ein Gebet formuliert. Aber es ist wichtig, dass die Person das auch mit einem eigenen Anliegen auch nachbetet. Weil es heißt ja, wie viele ihn aber aufnahmen. Das kann man nicht stellvertretend für jemand anders machen. Genau, es kommt darauf an, ich lese gerade noch mal Hebräer 6, Vers 6 vor. Das ist für mich eigentlich eine sehr eindeutige Stelle. Oder Hebräer 6, die Verse 4 bis 6. denn es ist unmöglich, die, welche einmal erleuchtet worden sind und die himmlische Gabe geschmeckt haben und Heiligen Geistes teilhaftig geworden sind und das gute Wort Gottes geschmeckt haben, dazu die Kräfte der zukünftigen Weltzeit und die dann abgefallen sind, wieder zur Buße zu erneuern, dass sie für sich selbst den Sohn Gottes wiederum kreuzigen und zum Gespött machen. Also das ist eine ganz eindeutige Stelle, die davon redet, dass wenn man die Wiedergeburt erlebt hat, eigentlich, dass es die Möglichkeit gibt, auch wieder vom Glauben abzufallen. Das Heil, die Errettung, die ist an Jesus Christus gebunden. Wer in Christus ist, wer Jesus hat, wer den Sohn hat, der hat das Leben. Wer den Sohn nicht hat, der hat das Leben nicht. Also das ist ganz wichtig. Und das andere, was du sagst, das stimmt auch. Wir können unser Leben zwar mit Christus, in Christus leben, mit Christus verbunden sein, aber doch viel Blödsinn im Leben anstellen viele auf mit Stroh und Holz bauen. Davon redet ja der Paulus in 1. Korinther 3. Und dann quasi wie die Belohnung verlieren. Und dann wird man gerettet wie durchs Feuer hindurch. Das wäre dann dieser Fall. Dieser Fall. Aber es gibt auch den Fall, dass man vom Glauben abfallen kann. Aber wann genau das ist, vom äußeren Lebensstil her, sieht das wahrscheinlich sehr ähnlich aus. Und da sollten wir uns davor hüten, dann ein Urteil zu fällen, weil Richter ist Gott. Aber was wir auf jeden Fall tun sollten, ist, Leute, die so leben oder so leben, versuchen zur Umkehr zu bewegen.